ja, wird sich gleich zeigen, wenn ihr das wiedererkennt, nämlich eine wahre Begebenheit, die stattgefunden hat in New York im Central Park. Und zwar hat man, vor welchem Hintergrund auch immer, mal einen Versuch gemacht. Ich benenne euch diesen Versuch und was dabei rauskam, vor dem Hintergrund des Dankes, den wir Gott schulden, sag ich mal, an einem Tag wie diesem. Es geht ja natürlich ums Danken heute. Und zwar hat man einen Blinden dahergenommen und in den Central Park gestellt. Dieser Blinde war nicht blind, man hat so getan, als wäre er, und hat ihm ein Schild um den Hals gebunden, auf dem stand: Ich bin blind. So, und den hat man da so hingestellt und dann geguckt, wie viel Geld kommt rein. Und hat gezählt, am Ende des Tages waren es genau, oder fast genau, $6. So, und dann hat man ihn am Folgetag nochmal hineingestellt in den Central Park und so getan, als wäre er blind, und hat ihm ein Schild um den Hals gebunden. Und da stand dann drauf: Es ist Frühling, ich bin blind. So, und dann hat man am Ende des Tages gezählt. Und was dabei rauskam, waren $40. Das war eine gute Rendite. Und ich weiß nicht, wie die das Ganze ausgewertet haben, aber auf jeden Fall der große Unterschied war: Einmal stand drauf, ich war blind und bin blind, und einmal steht drauf, es ist Frühling und ich bin blind. Ja, und die Auswertung kenne ich nicht, aber ich habe versucht, das für mich selber auszuwerten in der Vorbereitung dieser Predigt, vor dem Hintergrund, dass wir Gott dankbar sind für das, was er in unserem Leben und um uns herum tut. Wir sind nämlich nicht blind. Wenn wir diesen Gottesdienst verlassen, dann sehen wir alles ganz genau. Die einen mit und die anderen ohne Brille. Wir sind nicht blind. Danke Gott. Die Leute kamen ins Überlegen und haben dann das Geld gespendet, wahrscheinlich aus Mitleid, aber vielleicht auch der eine oder andere aus Dank. Danke Gott, wir haben Augen, um zu sehen. Das kann auch auf Dauer nicht banal klingen, wenn wir sagen, wir haben Beine und wir können gehen und wir haben Hände und da sind alle Finger dran und wir können Sachen anpacken und umsetzen. Wir kennen Leute, mit denen wir reden können. Danke Gott dafür. Wir haben Beziehungen, auf manche würden wir lieber verzichten, aber da gibt es auch gute Freundinnen und Freunde in unserem Leben. Danke Gott für diesen Gottesdienst, für diese Gemeinde. Wir danken ihm ja nicht für Almosen, sondern wir danken ihm heute für all das, was er getan hat. Wir können sehen, wir können hören, wir können riechen. Wir haben alle, wie viele Sinne sind es? Natürliche Sinne? 7? Und dann haben wir noch so einen übernatürlichen Sinn, der äußert sich dann in Zungenreden und Prophezeiungen und Worten der Erkenntnis und Worte der Weisheit. All diese übernatürlichen Sinne und Fähigkeiten und Gaben des Heiligen Geistes sind uns auch noch da zusätzlich gegeben. Da freuen wir uns drüber und sagen heute Morgen vielen Dank. Und bevor ich so richtig einsteige in diese Dankpredigt, möchte ich noch mit uns beten dürfen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für all das, was du uns bescherst. Wir danken dir für die Gaben und für die Charismen, diese wunderbaren Geistesgaben. Wir danken dir für die Salbung des Heiligen Geistes. Wir danken dir dafür, dass der Himmel offen ist. Wir danken dir für die Salbung deines Geistes, die wirksam werden soll in unserem Herzen. Wir danken dir auch für diese Waffe des Dankens, die jede Furcht besiegt, jede Depression austreiben kann, jede Unbefindlichkeit und Unbehaglichkeit, all das, was der Feind uns aufdrücken will und uns damit mürbe machen will. Du bist gekommen, damit wir Leben haben und Leben und volles Genüge haben. Und dafür danken wir dir heute Morgen, Herr Jesus. Amen. Amen. Ich habe meinen Sohn gebeten, an dieser Stelle einmal eine Homepage einzublenden. Ein kurzer Exkurs, bevor ich so richtig einsteige. Der Titel dieser Predigt ist die 5 Körner, deswegen auch den Mais, den ich mitgebracht habe, werde ich nachher erklären, aber eine kurze Klammer aufgemacht, bevor ich richtig loslegen möchte. Nämlich, das ist die Homepage von der Christoffel-Blinden-Mission, vielleicht kennt die jemand. Das ist ja genial, was heutzutage möglich ist durch die neuen Medien, ja? So, du siehst im Fernsehen Reinhard Bonke, wie er darüber spricht, wie in Afrika die Blinden geheilt werden. Und was für ein Aufwand, ja, bis da die Blinden geheilt werden. Ihr versteht mich, ich bin Reinhard Bonke-Fan, ja, wenn ich sowas sage, vor diesem Hintergrund. Versteht ihr mich nicht falsch. Sondern wir stehen morgen verschlafen aus, setzen uns in unserem Pyjama an den Tisch, kochen uns einen Kaffee, machen das Notebook auf, tippen diese Homepage rein, überweisen 50 Euro und eine Person in Afrika kann wieder sehen. Wir heilen die Blinden und geben ihnen das Augenlicht. Und wenn du ein Kind heilen willst vom grauen Star, das das Leben lang nicht gesehen hat oder schon lange nicht mehr, dann sind es, glaube ich, so circa 100, 120 Euro. Die werden einfach überwiesen übers Internet und schon hast du einem Kind das Augenlicht zurückgegeben. Das sind die Möglichkeiten. Und ihr, die Bibelkenner, ich gebe mal nur ein Stichwort, der Lazarus und der Reiche. Ja, wenn ich dieses Stichwort gebe, nicht um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, aber wer da denkt, dass der Lazarus bei dem anderen vor der Tür sitzt, weit gefehlt. Heute leben wir in einem sogenannten Global Village, in einem globalen Dorf und der Lazarus sitzt genau vor deiner Tür und vor meiner Tür. Der sitzt in unserem Haus, in diesem Gottesdienst sitzt er da in der ersten Reihe. Ich brauche nur meinen Sohn bitten, mal eben eine Homepage zu öffnen und er könnte eben mal von seinem eigenen Konto 50 Euro überweisen und schon ist wieder ein Blinder sehend. Das sind unsere Möglichkeiten, auch übrigens dem Herrn und den Leuten gegenüber, die viel weniger haben als wir, Dank zu zollen. Aber hier mache ich mal die Klammer wieder zu. Wir danken ihm für all das. Und möchte mal ein Zitat von dem Herrn C.S. Lewis bringen. Ihr kennt ihn als den, der einige Bücher geschrieben hat und Narnia und der König von Narnia oder wie, nicht? Das ist eher der Drehbuchschreiber sozusagen. Und er hat Folgendes gesagt, wir sprechen heute über das Loben und über das Danken. Ich zitiere aus den Gedanken zu dem Psalm. Er sagte, es war mir nie aufgefallen, dass die demütigsten und gleichzeitig ausgeglichensten und fähigsten Köpfe am meisten lobten, während die Verschrobenen, die Eigenbrödler und die Unzufriedenen es am wenigsten taten. Gute Buchkritiker fanden auch an unvollkommenen Werken noch etwas zu loben. Die Schlechten beschnitten ständig die Liste der Bücher, die uns noch zu lesen erlaubt waren. Ein gesunder, unbefangener Mensch, selbst wenn er im Luxus erzogen und an gute Küche gewohnt war, fand ein Lob auch für eine ganz bescheidene Mahlzeit. Dem Magenkranken und dem Snob war nichts recht zu machen. Außer dort, wo unerträglich widrige Umstände dazwischen kommen, und hier, scheint das Lob, und ich füge hinzu, der Dank, scheint das Lob und der Dank die hörbar gewordene innere Gesundheit zu sein. Wenn wir also in einem Gottesdienst wie diesen Gott loben und preisen, ist das ein Ausdruck von innerer Gesundheit. Jeder will Frieden, jeder will Ausgeglichenheit. Kein Mensch will mit Ängsten aufstehen. Keiner will sich unter Depressionen beugen und sich vom Feind da unten mürbe und kaputt machen lassen. Will keiner. Und wenn ich hier den C.S. Lewis richtig verstanden habe, und das entspricht ganz der Bibel und auch deiner Erfahrung, meiner ja, ich habe mir das nicht angelesen, ich spreche von meiner Erfahrung, ist Dank tatsächlich eine Kraft und ein Hilfsmittel, um die Depression loszuwerden. Ja, wir sprechen hier über geistliche Kriegsführung. Ich möchte heute gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Heute möchte ich mich damit begnügen, und das ist schon viel, sich den Gabentisch anzugucken. Naja, noch ein bisschen mickrig heute, ja. Aber da ist ja eigentlich noch viel mehr auf unseren Tischen zu Hause. Ja, Entschuldigung, mit dem mickrig, das nehme ich natürlich zusammen. Es ist ein schönes Design und irgendwie muss ich zwischendurch mal so ein Ding da reinhauen. Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich finde es wirklich schön. Es sieht gut aus. Das auf jeden Fall. So, aber jetzt habe ich mitten in meinem halben Satz vergessen, wie ich den Satz beenden wollte. Ja, das ist ein Problem. Aber deswegen habe ich hier mein Konzept, auf das ich zurückgreifen möchte. Ich möchte vorlesen dürfen einen Psalm. Das ist unser Dankpsalm. Ich könnte auch einen anderen Psalm bringen. Und hier sehen wir, wie David von Herzen dankbar ist. Und er nicht nur ein Dank daher sagt, sondern das ist eine Haltung geworden. Und wenn man sich die Biografie des David mal, ach so, die Sache mit der geistlichen Kampfführung und frei von Depressionen und Ängsten, ja richtig, da bin ich hängen geblieben, da hatte ich meinen Hänger. Ja, wer Dank denkt, beharrlich, stur, biblisch, Dank, Gedanken denkt, sagt und entsprechend handelt, kann nicht in Ängsten leben. Kann nicht nachhaltig in Sorgen verharren, kann nicht depressiv bleiben. Ich habe mir überlegt, so eine platte Aussage, das muss mal ein Facharzt hören. Deswegen sage ich es gleich nochmal. Das ist meine Überzeugung, das lesen wir uns nicht an, das haben wir aus der Bibel und so auch erfahren. Wer nachhaltig die Erneuerung der Gedanken nach Römer Kapitel 12, Vers 2 und folgende zulässt und Dankgedanken denkt, nachhaltig, mal eine Woche durch, mal einen Monat durch, mal nachhaltig, sich dagegen wehrt, dass Gedankengut, das von unten der Teufel uns einimpfen möchte, zuzulassen. Wer das tut, Dank sagt, Nicht, weil es eben fein klingt für einen evangelikalen Christen, wie der wir sind, sondern vor dem Hintergrund einer geistlichen Kampfführung und entsprechend lebt sich auch nicht nur ich meiner, sondern sich auch mal um die Blinden kümmert da in Afrika und mal eine Spende macht. Ja, auch mal ein Almosen gibt, eine Spende tut. Aus Dankbarkeit gibt, wer das tut, kann nicht in den Ängsten verharren, kann nicht in der Sorgen bleiben, der wird seine und die wird ihre Depression los. Denn du kannst nicht gleichzeitig Angst denken und Dank empfinden. Und die Empfindung des Dankes ist ein Nachhall von Dankgedanken und Danksagung. Und deswegen tun wir das ja auch. So, jetzt aber der Dankpsalm von, der David wusste, wie das Leben spielt. Für ihn war das Danken nicht so, danke Gott, für ihn war das geistliche Kampfführung. Der war bedroht, seine Existenz war im Grunde Zeit seines Amtslebens bedroht. Deswegen war das wahrscheinlich auch von großem Vorteil und Nutzen, dass er das schrieb, was der Heilige Geist hier aufgeführt hat. Psalm 103, Vers 1. Ich lese mal entgegen meiner, wie ich sonst mache, mal einen längeren Text. Ja, und wir lassen das mal auf uns wirken. Wir klingen uns mal ein und nehmen mal die Haltung, diese Dankhaltung von David auf und an. Er sagt Folgendes, Psalm 103, Vers 1. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde. Der da heilt alle deine Krankheiten. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Hier ist jemand dankbar von Herzen über, warum? Und wir auch, über die Vergebung von der Schuld. Deine Schuld ist vergeben. Du bist nicht mehr auf dem Weg nach unten, du bist auf dem Weg nach vorne und nach oben. Das Beste kommt erst noch auf dem Wege und wenn wir da sind. Das Beste kommt für dich. Und dafür wollen wir uns dankbar zeigen. Wir danken ihm für Heilungen und Heilung. Und wenn ich jetzt aufrufen würde zum Zeugnis, würden manche Hände nach oben gehen. Ich spare mir die Zeit, mich zu freuen über den Rücken, den Gott geheilt hat. Ja, jetzt fange ich doch an, Zeugnis zu geben. Egal, ganz kurz. Erinnere ich mich, als ich angefangen habe mit meiner Betreuerarbeit, 3 Stunden sitzen im Büro, dann war Feierabend. Feierabend. Dann kam der Therapeut und hat wieder zusammengebracht, was zusammengehört zwischen den Schulterblättern. Und jetzt kann ich im Büro arbeiten, solange ich lustig bin, bis mir die Luft ausgeht. Aber nicht mehr zu gucken, ob der Rücken hält. Gott sei Dank, weil er hat uns vergeben, er hat uns geheilt. Er hat uns Bewahrung geschenkt, sagt David. Umgeben von Feinden und von widerlichen Menschen fand er immer wieder Zuflucht zu Gott und Gott hat jedes Mal bewahrt. Er dankt ihm für Gnade und Erbarmen und wir danken ihm für den Gabentisch hier in der Gemeinde, für die Entwicklung der Gemeinde, für die Zukunft der Gemeinde, für die Verheißung der Gemeinde. Dies ist ein Jahr des Aufbruchs und das ist nicht festzumachen an 365 Tagen, sondern Gott öffnet ein Zeitfenster, ein prophetisches Zeitfenster des Handelns im Glauben, auf das sich die Reihen füllen mit Leuten, die von Neuem geboren werden und geheilt werden. Amen. Er dankt ihnen für die Segnung und persönliche Erneuerung. Das kann man natürlich sagen. Ja, den Einwand erheben an dieser Stelle, König David hatte ja alles, er war König. Er konnte schnipsen mit dem Finger und kriegte, was er wollte. Nicht? Also wenn ich mit dem Finger schnipse, kriege ich noch lange nicht, was ich will. Ja? Dann höre ich einen Finger schnipsen und das war es dann manchmal. Ja? So kann man dann sagen, jo, wenn ich in seinem Hause wohnen könnte, wenn ich verheiratet wäre mit dem, mit der er verheiratet wohl ist, wenn ich so viele Urlaubsreisen machen könnte, wie er gemacht hat und wenn ich die Pferde im Stall hätte, die er im Stall hat, dann und so weiter, ja. Und wenn wir doch hingucken, sehen wir, für ihn war die Dankbarkeit keine Frage nur des Habens. Lies doch mal die Psalmen aufmerksam durch und lesen wir es doch mal als Mensch, als auch Menschenwort, inspiriertes, von Gott inspiriertes Mensch, wie es ihm ging. So sehen wir, seine Lebensumstände waren nicht die, die du dir wünschst und die ich mir wünsche. Ich möchte mit ihm nicht tauschen. Wenn der Preis für das, was er alles hatte, das ist, was wir im Psalm lesen, nein, danke. Ja, und dir wird es nicht anders gehen. Für ihn war das nicht eine Frage des Habens, sondern einer inneren Haltung. Und nicht immer sind die, die alles haben, auch die Zufriedenen und Dankbaren. Ja, oder? Klingt jetzt wieder so fromm, nicht? Darf ich nochmal? Wollen wir gucken, ob es wirklich stimmt? Nicht immer sind die, die alles haben, auch die Zufriedenen und Dankbaren. Also gilt es nicht nur, Gott zu danken für was wir haben, sondern irgendwie muss sich unser Haben und das, was er uns an Segnungen zuteilt, auch verbinden mit einem Befinden des Glücks. Und da kommt die Haltung der Dankbarkeit mit hinein. Zufriedenheit und Dankbarkeit sind eben nicht eine Frage des Habens, sondern vorrangig, sondern einer inneren Haltung. So, und wenn wir heute einen Erntedankgottesdienst haben und vielleicht schon einen Tag weiter gucken, morgen ist der Tag der Deutschen Einheit, merken wir, wir leben ja in interessanten Zeiten und in einem sehr interessanten Land. Und wenn wir hineingucken in die Biografie unseres Landes und in die deutsche Geschichte, das mache ich nicht häufig, aber ab und an und aus gegebenem Anlass, dann schauen wir doch mal, wie es gewesen in Deutschland vor einigen Jahrzehnten. Christopher, willst du mal ein Bild einblenden? Und dann sehen wir, in welchem Land wir leben. Wir gehen mal hinter die deutsche Einheit zurück, ja, noch ein paar Jahre. Ja. Und welche Stadt haben wir da, wenn wir das so sehen? Weiß kein Mensch, ne? Ist ja kein Straßenschild mehr da, das da steht. Könnte auch Aleppo sein, ne? Also wenn der Junge da nicht Lederhosen anhätte, deutsche Lederhosen, dann würden wir denken, das ist Syrien. Und wenn wir an Aleppo denken und wir gucken uns die Bilder an, würde doch, mal ehrlich, da gibt doch keiner noch einen Pfifferling drauf, dass diese Nation in absehbaren Jahrzehnten nochmal was wird. Da gibt keiner einen Pfifferling mehr drauf. Das ist nicht Aleppo, das ist Berlin. Das könnte auch Hamburg sein. Das könnte auch Dresden sein. Oder fast noch schlimmer, Pforzheim, weiß kein Mensch. Da stand kein Stein mehr auf dem anderen. Mein Vater ist jetzt 94. Der hat einiges gesehen. Zweimal Gefangenschaft. Meine Mutter kennt die Bombenangriffe noch seinerzeit. Ich habe ja ältere Eltern. Meine Mutter schon gestorben, mein Vater 94 und so weiter. Die könnten jetzt hier stehen und mal was davon erzählen. So lange ist das noch gar nicht her. Bring mal das eine mit dem anderen zusammen. Berlin vor ein paar Jahrzehnten und Aleppo. Aleppo, wo keiner mehr was drauf gibt. Und Gott kann tatsächlich in relativ kurzer Zeit aus den Ruinen wie ein Phönix aus der Asche eine mächtige Nation erstehen lassen. Das ist kein Menschenwerk nur, das ist Gottes Gnade. Dankeschön. Und heute sagen wir in unserem Dankgottesdienst Danke. So übrigens, wer eine große Unzufriedenheit hegt in Bezug auf seine Wohnung und Einrichtung, das ist leicht dahergesagt. Ja, ein bisschen, soll ich zynisch sein? Nein, 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 nein. Aber hey, manchmal macht es der Vergleich, oder? Aber nicht nur, dass wir aus dem Vergleich heraus uns einen Danke abzwingen. In kurzer Zeit haben gewisse Leute, Helden, nenne ich sie, aus diesen Ruinen einen Wohlstand gebaut, in dem wir jetzt leben und wo wir sagen können, danke Herr. Christopher, kannst mal die Helden 1 einblenden, von denen ich spreche? Ja, so. Ich möchte mal an dieser Stelle auch mal was Neues machen hier in einem Gottesdienst, nämlich ein Gedicht vorlesen. Also falls du nichts von Gedichten hältst, dann geht es dir so wie mir. Du kriegst mich, also du kannst mir ein Gedicht vorlesen, ich werde es nicht lesen. Keine Lust, aber dieses Gedicht lese ich jetzt vor, weil es sich nicht reimt und dich zum Dank überzeugt, ganz bestimmt. Könnte mein Vater geschrieben haben, ja? Das hat ein Deutscher geschrieben, Günther Eichs, ein Gedicht, das heißt Inventur von 45, 46, in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Und das geht so, 45, 46. Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel, hier mein Rasierzeug im Beutel aus Lein, Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher, Ich habe in das Weißblech den Namen geritzt. Geritzt hier mit diesem kostbaren Nagel, den vor begehrlichen Augen ich berge. Im Brotbeutel sind ein paar wollene Socken und einiges, was ich niemand verrate. So dient es als Kissen nachts meinem Kopf. Die Pappe hier liegt zwischen mir und der Erde. Die Bleistiftmine lieb ich am meisten. Tags schreibt sie mir Verse, die nachts ich erdacht. Dies ist mein Notizbuch, dies meine Zeltbahn, dies ist mein Handbuch, dies ist mein Zwirn. Gedicht Ende. Und wir sagen, danke Gott für das, was du uns alles gegeben hast. Danke, dass du aus Ruinen wie ein Phönix aus der Asche ein Wunder bereitet hast. Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass manche Deutsche klagen auf höchstem und allerhöchstem Niveau. Und diese bösen Zungen haben recht. Und es gibt viel zu kritisieren und es muss viel verändert werden und wir müssen daran arbeiten und auch als Christen hängen wir uns da rein, dass alles besser wird, häufig alles noch viel besser wird. Aber hey, wo wir herkommen und wo wir gelandet sind und wir sagen, danke Herr Jesus. Ich möchte mal einen Szenenwechsel machen und wegkommen von unserer Geschichte zu der Geschichte einer anderen Nation, der US-amerikanischen. Stichwort Pilgrims, Pilgerväter, Pilgermütter. Ich mache das aus einem gewissen Grunde, denn jetzt leite ich zum Eigentlichen über, nämlich wir brauchen jetzt hier gleich den Teller mit 5 Körnern und diesen wunderbaren Gaben, seht ihr das? Sieht man die 5 Körner da? Das ist jetzt dran. Wenn ich Christopher bitte, ein weiteres Bild einzublenden, nämlich das von den Pilgervätern. Wir sprechen von einer Zeit nicht vor 60, 70 Jahren, sondern vor 300 Jahren. Ist ja auch noch nicht lange her. 300 Jahre ist noch nicht lange her. Da gab es dann ein paar evangelikale Christen aus Europa, die sagten sich, wir wollen Freiheit, wir wollen Möglichkeiten, wir wollen Ungebundenheit, wir wollen unseren Glauben frei von Tyrannei und leben können, so wie wir wollen. Lieber einfach, lieber gefährlich, lieber Risiko, aber frei. Und dann hatten wir da die Christen und die haben übergesetzt vor circa 300 Jahren nach Plymouth Rock. Und ein Pastor Bruce Howell, der hat eine Geschichte erzählt, eine wahre Begebenheit von diesen ersten Pilgervätern und Pilgermüttern, die vor 300 Jahren übergesetzt haben, um Neuland zu betreten und das Land einzunehmen. Er spricht von diesen Pionieren, die übergesetzt haben und ja, dann kam der Winter. Nicht? Du bist da, hast wenig oder nix und Land. So, und dann haben sie auf Proviant gewartet. Das nächste Schiff, wahre Geschichte, das nächste Schiff sollte Proviant liefern im Winter. Aber was passierte? Es kam kein Proviant oder kaum, sondern 35 weitere Leute. Und somit 35 Leute, die auch nichts zu essen hatten. Ja, das war die Situation. Es heißt, dass man in dem Winter 7-mal so viele Gräber geschaufelt hat, wie Häuser gebaut hat. Das ging da bergab. Und dann war da ein Pilgervater, der hieß William Brewster. Der erhob dann zum Erntedanktag sein Haupt bei der Hauptmahlzeit und nahm Muscheln und ein Glas Wasser und dankte Gott für die Fülle des Meeres und für die verborgenen Schätze des Bodens. Haben wir das Bild vor Augen? Das ist ja noch nicht. Wir sprechen hier über die noch mächtigste Nation auf diesem Erdenrund. Das ist noch nicht eine antike Geschichte, das ist vor 300 Jahren. Land, gläubige Leute, ein Glas Wasser, paar Muscheln in der Hand, 35 neue Leute und nichts zu fressen. So, jetzt er bei der Hauptmahlzeit. Hier, ist das prophetisch? Danke Gott für die Fülle des Meeres und für die verborgenen Schätze des Bodens. Und jetzt lass mal den Film ablaufen, 300 Jahre, hier die paar Leute. Google, Facebook, General Motors, eine Armee, die so mächtig ist wie keine andere. Nimm das, die Bewertung, wie du es gerade haben willst. Die sind überall, die Amis. Die erfinden alles, was sie auf die Beine gekriegt haben. Drei Glas Wasser, paar Muscheln. Danke für die Fülle des Erdbodens. Vielleicht war das gar nicht prophetisch gemeint, was er da gesagt hat. Aber da hat Gott ebenfalls ein Segensfenster aufgetan für eine ganze Nation. Und frag mich nicht, was ich davon halte, hier Außen- und Sicherheitspolitik. Frag mich lieber nicht, gerade nicht im Gottesdienst, wäre ich jetzt gar nicht das Thema und interessiert auch keinen, was ich dazu zu sagen habe, nicht viel Gutes. Aber Gott hat hier eine Nation gesegnet. Und wie? Danke Gott für ein paar Muscheln und ein Glas Wasser. Und dann hat der Bruce Howell Folgendes gemacht. Das waren ja dankbare Leute, nicht? Obwohl die nicht viel hatten. Sie meinten, dass das Fundament dieser Vereinigten Staaten auf gewissen Werten und Glaubensüberzeugungen ruhten. Und deswegen waren sie dankbar. Und er nahm dann einen Teller und von seiner kläglichen, spärlichen Ernte, was sie da hatten, nahm er so einen Kolben. So, das mache ich mal und nimm den da mal ab. So. Und wer weiß, vielleicht war das auch eine Art prophetische Handlung, die er da vollzog. Das ist, was dann passierte. Nahm dann also so einen Kolben. So. Ich will nicht übermäßig viel Dreck hier produzieren. So. Zack. Und dann nahm er 1, 2, 3. Ich mache hier mal langsam, Leute, ja? Jetzt kommt nicht viel Neues, aber das ist das, was sich bei dir dann einprägen wird. Vielleicht. Denn was ich vorher gesagt habe, das wird jetzt doch vergessen. So, also er nahm 5 Körner und reichte sie dann bei Tische rum. Und jedes Familienmitglied durfte sich so ein Korn nehmen, das dann erheben und sagen, wofür es dankbar ist. Wollen wir das mal machen? Will jemand ein Korn gereicht bekommen? Wer will? Wer möchte ein Korn? So, und dann durfte das Familienmitglied, lieber Bruder, sagen, wofür es dankbar ist.
Alles klar. Herr, ich danke dir, dass du uns immer versorgst, dass der Kühlschrank immer voll ist, dass wir immer volle Genüge haben und dass wir hier in dieser Gemeinde sein dürfen als Familie. Amen.
Amen. Das Korn darfst du behalten. Das kannst du essen. Ich würde es nicht essen, ich würde es säen.
Ah, okay.
Wer möchte ein Korn?
Jesus, ich danke dir für meine Familie, ich danke dir für meine wunderbaren Kinder, ich danke dir, dass wir gesund sind, ich danke dir, dass du uns führst und ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Amen.
Amen. Weiß Bescheid, sehen. Viel weiter kann ich nicht. Jawohl, dann kommt man eben raus.
Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Gemeinde, für die Liebe, die ausströmt, für die Hilfe, für die Freude, Amen. Alles, was wir erleben dürfen. Danke für die Gesundheit. Danke, dass wir dich loben und preisen können in Freiheit. Und danke, und dass wir an die anderen denken, die das nicht können. Amen.
Amen. Amen. Das Korn darfst du behalten. Ich muss hier eine Geschichte erzählen, ich kann auch nichts dazu dichten. Das waren nur 5 Körner.
Herr Jesus, ich danke dir für die Bewahrung und deinen Frieden, den du uns schenkst.
Amen. Ein Korn haben wir noch. So lang ist die Strippe noch gerade.
Also Glück gehabt. Herr, ich danke dir für all unsere Berufe und denen wir tagtäglich nachgeben dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir Licht sein dürfen in dieser Welt. Und ich danke dir dafür, dass du uns alle hier in diesem Raum mit Gaben beschenkt hast.
Amen. Amen. Und die Familie war froh und glücklich. Die hatten nicht viel, aber sie wussten um Saat und Ernte, um die Kraft des Dankens, der Dankbarkeit. Und sie ahnten schon, was kommt. Und wir blicken zurück und sehen die mächtigsten der Nationen auf diesem Erdengrund. Preis den Herrn. So war das. Und wenn wir David sehen, sehen wir in seinem Psalm immer wieder diese 5 Körner, um mal in diesem Bild weiterzusprechen. Und ich komme jetzt langsam auf die Zielgerade auch dieser Predigt. Aber wir können fast jeden seiner Psalmen nehmen und sehen diese Körner drin. Es ist immer wieder diese Grundhaltung des Dankens. Wir sehen zum Beispiel in dem, was wir gelesen haben, im Psalm 103, Vers 1 bis 5, sehen wir es. Vers 3, ja. Da sehen wir ein Korn. Und zwar das Korn der Vergebung. Das war bei David ganz wichtig. Denn der hat es ganz nötig, so wie du auch und auch ich. Ja, und es ist ja schon wirklich peinlich. Da begeht der Mann Ehebruch und dann schreibt Gott das in die Bibel rein. Hast du darüber mal nachgedacht? Das ist ja eine Gnade, wenn man also daneben tritt und es kommt nicht raus. Ja? Und nicht nur wusste das ganze Volk, er konnte es ja nicht ahnen, dass das nachher in der Bibel steht. Das war ja dann auch nach seiner Zeit. Aber hey, guck es mal an, das ist schon krass. Dann begeht er noch Mord. Als König war er gewohnt zu kriegen, was er will und führte, naja, im Jahrestakt Menschen in den Tod. Aber das, was da passierte, ihr Bibelkenner, ich will das jetzt nicht ausholen, die ganze Geschichte, ihr wisst Bescheid, war Mord. So, und dann sagt er, Psalm 51, Vers 5, meine Sünde ist stets vor mir. Da kannst du auch wirklich alles haben. Wenn deine Sünde ständig, wenn eine Leiche im Keller ist und das kannst du nicht mit drüber sprechen, du sagst es deinem Seelsorger nicht, das ist einfach krass. Ekelig, widerliche Sünde. Wie wirst du das los? Fragte sich David und kam an einen Punkt, wo er wirklich frei wurde. Psalm 103, Vers 3. Er ist es, der da vergibt alle deine Sünden, sagt David und meint natürlich sich selber. Er vergibt alle unsere Sünden. Und ich sag's mal so, in der Weise eines Predigers, ja, so für dich, für mich auch, für dich. Wenn du eine Leiche im Keller hast und du sagst dir, ich werde das gedanklich nicht los und ich spreche auch mit keinem Pastor und keinem Seelsorger darüber. Was ich gemacht habe, ist widerlich. Wenn die Sünde vor deinen Augen ist, komm zu dem Punkt, wo du siehst, was passierte. Christus am Kreuz nimmt alle deine Sünden, vergibt alle deine Schuld, macht uns frei von jedem. Du hast kein Recht mehr dran zu bleiben, gedanklich an dem, was passiert ist. Du bist frei, du bist los von jeder Schuld, von jeder Sünde. Wie kann man unbeschwert durch den Alltag gehen? Wie kann man überhaupt froh werden, egal wie viel man hat, wenn man ein Sündenpaket mit sich schleppt? Wir nicht. Wir sagen, er ist es, der alle unsere Sünden vergibt. Vers 12. Soweit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretung. Psalm 103, Vers 1 und 2. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle deine Wohltaten. Er hat am Kreuz für uns geblutet. Micha 7, Vers 19. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Und wir sehen, dieses erste Korn ist das Korn der Versöhnung und der Vergebung. Er vergibt uns alle Schuld. Und dann ist da ein zweites Korn. In aller Kürze, siehst du es in Vers 3, er ist es, der alle deine Krankheiten heilt. Alle Sünden vergibt, alle Krankheiten heilt. Und wenn da noch ein Prozess des Heilwerdens auch der Seele ist, dann darfst du glauben, so wie er alle deine Sünden vergeben hat, hat er alle deine Krankheiten geheilt. Können wir nicht nochmal darauf eingehen, im Petrusbrief sehen wir rückwirkend, hier eine Vergangenheitsform wird hier gebraucht. Rückwirkend sagt Petrus, am Kreuz sind alle unsere Krankheiten geheilt worden. Glaub das. Und nimm das Korn und sag, jawohl, Gott hat mir Gesundung und Gesundheit geschenkt. Und wir sehen bei David ein weiteres, ein drittes Korn, nämlich das der Erlösung, Vers 4, der dein Leben erlöst aus der Grube, aus der Zerstörung, aus dem Tod. Der Feind will deine Grube, der will dich in der Grube, er will deine Zerstörung und er will deinen Tod. Aber Johannes Kapitel 10, Vers 10 sagt, er ist gekommen als der gute Hirte, um dieses Werk zunichte zu machen und um dir Leben, so Leben, ewiges Leben, die Fülle zu geben. Er hat uns, wie wir hier in Vers 4 sehen, aus dem Gawal, hebräisch Gawal, er hat uns freigekauft. Gawal, freikaufen, wie Josef freigekauft wurde, aus der Grube, wo die Brüder ihn reingestopft haben, freigekauft. Gawal. Das Wort Min ist Fallgrube. Wenn ich das also lese, was David hier innerlich durchgemacht hat, sehe ich Josef in der Grube, er heraus. Und so auch wir. Du und ich, wenn ich diesen Text lese, Vanessa wird mir jetzt ganz böse sein, dann sehe ich immer zwei Leute, Josef und Vanessa. Nicht? Josef aus der Grube gezogen, ihr kennt die Bibel, und Vanessa, du bist ja auch nur kurz war es davor, und dann wärst du schon im Himmel gewesen. Nicht? Denn als sie gerade laufen lernte, ist sie stracks dem Min entgegen, ja? Stracks der Grube entgegen. Da waren Angel und ich, hab meinen Vater besucht in Bad Zwischenahn und mal eben uns unterhalten und weggeguckt und unsere Tochter, ja wie ein Wiesel, irgendein Schwan hinterher, eine Ente war das ja, eine Ente, die Ente stracks auf den Graben zu, ein großer, breiter Graben, ein tiefer Graben und Vanessa genau hinterher. Und die Ente konnte schwimmen. Und Vanessa, mussten wir uns sagen lassen, schwupp. Aber da saß dann jemand, ein Engel oder sowas, das war bestimmt ein Engel, an der Bank und ging dann da rein und holte Vanessa raus. Und da war sie dann wieder, raus aus der Minen, raus aus der Fallgrube gerettet. Mensch, wenn du keinen Engel hättest, dann wärst du doch auch schon lange tot. Und ich auch, ja. Er hat uns gerettet. Das nehmen wir das dritte Korn und sagen, danke, dass du uns immer wieder aus der Fallgrube gerettet hast. Wir sind safe. Und hier das vierte Korn, der Gnade und der Erbarmung und der Segnungen. Gott sättigt dich mit Gutem. Wir danken ihm für das Gute. Und wo noch Mangel ist, danken wir ihm schon jetzt für das, was wir haben. Denn wenn wir uns aufregen und murren und mürrisch sind über all das, was wir haben, wie können wir dann von Gott erwarten, dass er uns mehr gibt von dem? Der Arbeitsplatz ist schlecht, die Leute sind schlecht, alles ist schlecht, zu wenig Geld. Ja, wie sagt C.S. Lewis, da wo es unerträglich eng wird, da hat auch David geklagt. Und das ist gut für die Seele, das muss auch mal raus. Aber da, wo wir wissen, dass wir über die Schwelle sind, wo es unerträglich wird, da fangen wir an zu danken für das Geld, das wir haben. Danken für die Wohnung, die wir haben. Wir danken für den Arbeitsplatz, den wir haben, auf dass er uns einen besseren gibt. Denn Danken hat das Potenzial des Segens. Danken führt in die Fülle. Das Korn der Gnade, der Erbarmung und der Segnung ist gekoppelt an einen geistlichen Kampf. Und da spielt das Danken eine große Rolle. Und dann heißt es, Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das bekenne ich schon, bevor ich alles habe, was ich brauche. Psalm 23, Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Lukas Kapitel 6, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Hier ist der Glaube angesprochen und hier auch der Dank. Matthäus Kapitel 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Und das letzte Korn, das fünfte, das bei den alten Pilgervätern auf dem Teller war. Das Korn der geistlichen Erneuerung. Da sprechen wir nicht mehr lange drüber. Ich habe hier eine Passage einfach abkopiert aus meiner Predigt über den Adler. Ja? Denn in diesem Zusammenhang finden wir es, Vers 5. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Wie erneuert sich unsere Jugend? Wie erneuert sich bei Alt und Jung der Elan, der Eifer, die Stringenz, die Zielorientierung? Oh ja, Gott hat in jedem von uns einen Traum, eine Vision, eine Leidenschaft gegeben, in jedem von uns. Das ist manchmal direkt gekoppelt an die Gemeinde und manchmal auch nicht. Es ist immer angedockt an das Reich Gottes. Das zu entdecken, gibt auch wieder einem Senior Schwung, etwas anzupacken. Aber ich erzähle jetzt hier von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Obwohl mein Haar auch schon ein bisschen grau geworden ist, hatte auch schon mal mehr Energie. Ja, wir müssen das entdecken, was Gott in uns hineingelegt hat. Und wenn das verschüttet ist, wenn das erlahmt, dann bedarf es einer Metamorphose, dann bedarf es einer Mauser, um in dem Bild des Adlers zu bleiben. Das fünfte Korn ist das Korn der geistlichen Erneuerung hier bei David, zumindest in Psalm 103, wenn er sagt, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Du musst gar nichts. Du darfst dich sehen, als was du bist. Du bist ein Adler. Das ist das Tier mit einer Spannbreite von 2 Metern. Erachte dich nicht zu klein. Du hast den Heiligen Geist, du hast seine Gaben, du hast seine Träume, du bist errettet, das Beste kommt erst noch, der Himmel ist für dich und die Wirkkräfte des Reiches Gottes wirken hinein in dein Leben. Du bist ein Adler. Wir dürfen uns nicht selber kleinreden. Wir dürfen nicht in unsere Biografie gucken und uns selbst klein machen. Wir dürfen das auch nicht zulassen, dass Verwandte und Bekannte, der Chef oder die Chefin, der Nachbar uns etwas anderes suggerieren. Wir können nun mal nicht erwarten, dass wir in dieser Welt und in dieser Gesellschaft dem Verkläger der Brüder entfliehen können. Aber wir haben einen Anwalt, Jesus Christus, der dafür sorgt, dass wir den meisten Müll nicht hören. Das kam von Herzen. Ja. Du bist in Ordnung. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Amen. Ohne Abstriche. Du bist ein Heiliger. Dann sollen doch die Zyniker lachen. Und schauen, wie es ihnen geht. Wir sind erlöst. Wir sind geheilt. Wir sind Adler mit einer Spannbreite, mit einer geistlichen Weite von 2 Metern. Wir flattern nicht. Wer glaubt, wird nicht eilen. Gott hat mir mal dieses Bild des Adlers, ich weiß noch wie heute, da. Ach, Geschichte für sich, egal, lassen wir es. Ist schon längst angekommen. Dieses Bild des Adlers ist da in mir. Hat gesagt, das ist die Weise, wie du predigen sollst und wie du leben sollst. Unser Gefieder nutzt sich ab. Unsere Federstrukturen, auch geistlichen, brechen. Da lagern sich Schadstoffe ab. Wir sind nicht keimfrei, wenn wir durch diesen Alltag gehen, von montags bis wir am sonntags im Gottesdienst da sind. Unsere Flugfähigkeit nimmt ab. Wir bedürfen ab und an einer Mauser, einer geistlichen Mauser. Putzen allein hier und da eine Predigt hören, reicht nicht. Wir bedürfen von Jahr zu Jahr wie der Adler einer geistlichen Erneuerung. Und die kommt nicht mit Hauruck, sondern die kommt progressiv, indem ich glaube, was hier steht, erstmal gar nicht mehr. Meine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Glaub das. Entdecke, was Gott in dich hineingelegt hat. Mach es nicht fest an den Schablonen, wie andere ihr Christsein leben oder was sie sagen, was du noch mehr beten sollst und noch mehr die Bibel lesen musst. Mach es an kein, sondern entdecke, was Gott in dich hineingelegt hat und lass das raus. Das ist diese geistliche Mauser. Er erneuert uns wie bei einem Adler. Und diese alten Strukturen müssen weg. Die alten Federn kommen raus. Was uns so in der Langeweile und in dem Einerlei des Alltags so, weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Jeder durchlebt eine geistliche Mauser wieder und wieder und wieder und wieder. Ich habe es in einer anderen Predigt gesagt, mit einem Herrn Exo gesprochen, so ein Fachkundler für Vogelkunde in Wilhelmshaven seiner Zeit, der sagte, wenn du dir mal Adler angucken willst, dann musst du nach Israel fahren. Da siehst du den Flugbetrieb. Da siehst du deine Berufung. Da bekommst du das innere Bild von dir. Das ist das Bild, das Gott von dir und mir hat. Nicht? Gemäß Reinhard Bonnke, das Huhn da, das auf der Erde pickt, ja, ihr kennt das Bild, nicht, von Reinhard Bonnke, wer seine Predigten kennt, der hat, ja. Sondern wir sind dazu berufen, uns abzuzeichnen vor der goldenen Sonne. Ich habe mal die Adler fliegen sehen, ich habe es schon mal erzählt, aber ich möchte das zum Abschluss und zum wirklichen Abschluss dieser Predigt für uns nochmal vor Augen malen, was wir da gesehen haben. Angel und ich haben Urlaub gemacht am Rhein und da war dann eine Festung da oben, in der Nähe von diesem Stein, wie heißt er da nochmal? Am Rhein, dieser bekannte Stein. So, Lorelei. So, da gibt es viele Festungen. Auf einer, da hat sich ein ehemaliger Hauptmann der deutschen Bundeswehr einquartiert und dann Flugshows da abgehalten und so weiter. So mit allen möglichen Adlern und heißen sie Falken. Und dann sitzt er und siehst dann nach unten und in den Rhein strahlender Sonnenschein und er dann den Adler hoch. Alter, da wünschst du dir auch fliegen zu können. Und dann hat er dann diese, ich krieg Wortfindungsstörung, Gunnar, hilf mir mal. So, also dieses Viechzeug, also dann Stücke vom Huhn, rohes Huhn, hat er den Leuten auf den Kopf gelegt, einer Person, und dann von oben dann seinen Ruf da gemacht und dann der Adler runter und dann im Sturzflug und das Ding dann vom Kopf. Und so. Das war schon erhebend und beeindruckend. Ja, ja. Ich dachte, da erinnerst du dich an, was in der Bibel steht, wir sind Adler und so weiter. Das war schon ein erhebender Moment. So diese Szene, der blaue Himmel, der deutsche Rhein, was die da so können und so weiter. Gut. Amen. Ich sage ein Amen und schließe mit einem Gebet und der Einladung, einmal zu reflektieren. Sind das die 5 Körner, die sich in unserem Leben wiederfinden? Die 5 Körner des Dankes, der Vergebung, der Heilung, der Erlösung, der Gnade und der geistlichen Erneuerung. Und wenn ich mit uns bete, dann reflektiere einfach und sag dem Herrn, wenn du möchtest, auch Dank, dass du mir vergeben hast, meine Schuld vergeben hast, mir Heilung zuteil werden lässt. Sag innerlich Danke, Herr Jesus, dass du mich erlöst hast. Ich bin auf dem Weg nach vorne und nach oben. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Dann sag im Gebet Danke für Gnade und Erbarmen und Segnung wieder und noch und nöcher. Und für eine geistliche Erneuerung, die jederzeit angeboten wird, nicht gemacht wird, sondern dargereicht wird und sich an mir ereignet. Herr, und dafür danken wir dir, Herr Jesus. Wir danken dir, dass du dieses Bild von uns hast, dieses Bild der Erneuerung und des Neuseins und der Frische und der Erneuerung. Danke für Gnade und Erbarmen. Danke für diese Erlösung. Und ich möchte dich bitten, dass wenn hier jemand ist oder sein sollte, der schon oder die schon davon gehört hat, aber diese Erlösung noch nicht erlebt hat, so bitte ich dich, Geist Gottes, dass du dein Werk zu Ende führst in dieser Person und von eine Neugeburt schenkst und die Sünde rausnimmst und deinen Heiligen Geist hineingibst. Herr, wir danken dir für Heilsein, Heilung. Wir haben Augen zu sehen, der Frühling oder der Herbst. Was sich uns zeigt, wir sehen es. Wir können alles mit unseren Sinnen erfassen und mit unseren übernatürlichen Kapazitäten, auch das, was du noch zusätzlich schenkst, an Gaben und Erweisen. Wir danken dir für die Vergebung. Dein Blut hat uns rein gemacht und reingewaschen von aller Schuld. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du uns diese Körner dargereicht hast. Danke, dass du aus einem Glas Wasser und aus ein paar Muscheln eine der mächtigsten Nationen der Welt machen kannst. Aus ein paar Steinen, die alte Frauen wieder zusammenstapeln. Ein Land wie Deutschland. Herr, dir ist nichts unmöglich im Globalen und auch bei uns in unserem persönlichen Leben. Und dafür danken wir dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.